Hallo und herzlich willkommen zu RevPod, dein Podcast der Justiz NRW zum Jura-Referendariat, produziert vom Oberlandesgericht Hamm. Mein Name ist Anna Henrichs, ich bin Richterin und AG-Leiterin und ich darf dich, liebe Hörerin, lieber Hörer, heute zu Folge 2 unseres Dreiteilers zum Thema Sitzungsdienst begrüßen. Unsere Folgenreihe befasst sich mit allen Fragen rund um den staatsanwaltschaftlichen Sitzungsdienst, für den du im Rahmen deiner Station bei der Staatsanwaltschaft eingeteilt wirst. Wir hatten vor der Aufnahme bei Instagram dazu aufgerufen, alle Fragen rund um dieses Thema zu stellen und die wollen wir in dieser Reihe versuchen zu beantworten und dir darüber hinaus ganz viele weitere Tipps und Tricks geben, damit du so richtig motiviert in deine erste Sitzungswoche starten kannst. Wie auch in der letzten Woche spreche ich darüber mit meinem Kollegen Henning Barton, Richter am Landgericht in Münster. Henning ist seit vielen Jahren als Strafrichter in einer Strafkammer hier am Landgericht tätig und auch schon lange AG-Leiter für den strafrechtlichen Teil sowohl in der Anfänger- als auch in der fortgeschrittenen Station. Und er ist ganz besonders gut für die Folgenreihe geeignet, denn Henning war mal vor vielen Jahren im Laufbahnwechsel. Das bedeutet in Nordrhein-Westfalen, er war für ein ganzes Jahr lang als Staatsanwalt tätig, hat also auch in dieser Rolle viel Erfahrung sammeln können. Und ich glaube, das hat ihm ganz gut gefallen. Das merkt man ihm im Gespräch nämlich an. Falls du dich wunderst, weshalb Henning dich an dieser Stelle nicht selbst begrüßt, das kläre ich mal ganz kurz auf. Diese Reihe war ursprünglich gar nicht als Dreiteiler gedacht, sondern eigentlich nur mit 2 Folgen geplant. Aber wer in der letzten Woche schon dabei war, weiß, dass ich aus der ersten Folge nachträglich im Schnittraum 2 Folgen gebastelt habe. Und ja, da bist du jetzt also gelandet in dieser zweiten Folge. In der ersten Folge haben Henning und ich darüber gesprochen, wie du dich am besten auf deinen Sitzungstag vorbereiten kannst, welche Unterlagen du alle dabei haben solltest, über was du dir im Vorhinein Gedanken machen kannst, ja, auch welches Outfit du dir am Abend vorher zurechtlegen solltest und jetzt ist der große Moment da. Du stehst gestriegelt und gebügelt im Flur des Amtsgerichts vor der großen Tür des Sitzungssaals, gleich beginnt die erste Hauptverhandlung und so langsam wirst du etwas aufgeregt. Was passiert denn da jetzt gleich hinter der Tür? Henning und ich nehmen dich heute an die Hand mit durch eine Hauptverhandlung und erzählen dir, wie so ein Termin eigentlich ablaufen kann. Wie geht's los? Was ist beim Verlesen der Anklageschrift zu beachten? Was passiert, wenn ein Beteiligter nicht zum Termin erscheint? Und überhaupt, was wird da eigentlich von dir, liebe Hörerin, lieber Hörer, erwartet? Über all das unterhalten wir uns jetzt, denn jetzt geht's endlich los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge. Und jetzt meine große Frage, der Sitzungssaal, der ist da vor mir, die Tür. Traue ich mich da jetzt reinzugehen oder warte ich, bis das Ganze aufgerufen wird oder wie geht das jetzt?
Hängt ein bisschen davon ab, wie früh du jetzt im Gerichtssaal dann aufläufst.
3 Stunden
vorher. 3 Stunden vorher.
Das wäre um 6 Uhr, da hat das Gericht noch gar nicht auf.
Das wird knapp, genau. Ja, aber wenn man so eine halbe Stunde vorher da ist, dann würde ich noch nicht erwarten, dass der Gerichtssaal schon offen ist. Ne? Dann muss man sich irgendwo auf dem Gerichtsflur bereithalten. Vielleicht verschwindet man dann noch einmal aufs stille Örtchen, um sich die Krawatte zu binden oder um das Outfit sonst zurechtzurücken. Mhm. Und aber so eine Viertelstunde vorher, wenn man zu der Zeit eintrifft, dann könnte man auch davon ausgehen, dass der Gerichtssaal schon offen ist und dass man da auch schon seinen Platz finden kann.
Okay.
Wo ist denn der Platz?
Ja, wo ist denn der Platz, Henning?
Ist denn der Platz?
Ja. Tja, erzähl mir mal, wo ist denn der Platz?
Ich glaube, die goldene Regel dafür ist, dass die Staatsanwaltschaft, wenn es denn einen solchen Platz gibt, den Platz in der Nähe des Fensters einnimmt. Mhm. Oft also dann das Fenster im Rücken hat.
Ah ja. Vielleicht dämmert es dem einen oder anderen, dass das irgendeinen tieferen Sinn hat? Du schmunzelst so. Ist das eine Mythe?
Ich glaube nicht, dass das ein Mythos ist. Ich glaube, da sind schon mal Dinge passiert, die man in einem Gerichtssaal lieber verhindert.
Mhm. Also du denkst jetzt direkt daran, dass der Angeklagte ausbricht.
Ja, dass der sich auf die Socken macht, bevor man ihn daran hindern kann.
Ja, und dann muss ich mich als Referendar, wenn er das vorhat, gnadenlos in den Weg stellen.
Du hast ja schon den Batman-Umhang an, genau. Dann musst du reagieren als Superhelde.
Ja, ja.
Nein, also Spaß beiseite, vielleicht hilft das auch einfach ein bisschen, sich darin zu orientieren in diesem Gerichtssaal. Das ist irgendwie so eine gelebte Tradition. Mhm. Mit einer Ausnahme, die ich kenne, aber Ausnahmen bestätigen ja die Regel, wie wir wissen, ist es so, dass tatsächlich die Staatsanwaltschaft immer dann an dem fensternahen Platz sitzt. Und sonst, sobald der Gerichtssaal auf ist, werden da auch irgendwo Wachtmeister rumlaufen. Da wird eine Protokollkraft anwesend sein. Da kann man auch einfach nachfragen, wo darf ich mich denn in diesen Gerichtssaal einfinden. Ja. Da wird einem mit Sicherheit auch gerne eine Antwort geliefert.
Dieser Mythos, dass der Angeklagte in das Fenster sozusagen guckt und geblendet wird und dann die Wahrheit sagt, hast du das schon mal gehört?
Das würde ich sagen, das ist ein urbaner Mythos. Das habe ich jedenfalls noch nicht gehört. Und mir ist auch die RIST-BV-Vorschrift nicht bekannt, aus der sich ergibt, dass er sich blenden lassen muss.
Okay, also ich sitze jetzt da, bin schick in Robe und warte darauf, dass es jetzt gleich losgeht. Und was habe ich denn dann zu erwarten? Wie startet denn das Ganze jetzt?
Wenn es prozessordnungsgemäß läuft, wovon ich ausgehe, dann wird entweder an der Tür das Verfahren, was jetzt geführt wird, aufgerufen oder von der Protokollkraft in vielen Fällen, manchmal auch vom Vorsitzenden Richter, von der Vorsitzenden Richterin durch eine Mikrofonanlage. Das dann heißt es in Sachen
X gegen Y. Nee, Quatsch, das wäre jetzt Zivilrecht.
In Sachen X. Genau, oder in der Strafsache gegen X alle Beteiligten eintreten.
Ja, und dann sind die Augen auf die Tür gerichtet und man guckt mal, wer da reinkommt.
Wenn nicht schon alle drin sind, also Angeklagte, die durch einen Verteidiger vertreten werden, die sind dann auch in dem Fall schon drin. Zuschauer sind auch schon drin in der Hoffnung, von den 5 verfügbaren Plätzen in dem sehr kleinen Sitzungssaal einen abzubekommen. Also im Normalfall ist das vor allem eine Förmlichkeit.
Kann ich denn erwarten, dass da Zuschauer sind?
Andere Referendare und Referendarinnen, genau. Nein, da kommen auch öfter mal Leute und gucken, ob die Justiz ihren Job richtig macht oder die irgendwie sonst von dem Verfahren gehört haben, weil es deren Angehörige betrifft. Weil
manchmal auch die örtliche Presse. Wir hatten zum Beispiel damals auch oft eine Tagesjournalistin drin, das war dann oft die gleiche.
Ja, das gibt Schulklassen, kann auch passieren. Ja. Also, dass man da unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt, das sollte man nicht erwarten. Ja. Da ist schon öfter mal was los.
Okay, gut. Also, wir gehen jetzt mal davon aus, der Angeklagte kommt, dann ist erstmal alles gut.
Das ist schon mal eine Besonderheit am Amtsgericht.
Du würdest also eher sagen, der Normalfall ist, da kommt keiner?
Ja, jedenfalls, wenn man sich besonders gut vorbereitet hat, dann kommt der Angeklagte.
Das ist der Klassiker, ne? Ja. Wir können mal direkt auf dieses Problem springen. Fällt die Sitzung dann aus? Oder was passiert, wenn der Angeklagte nicht kommt?
Vielleicht kann man das am besten in einem Dreischritt erklären, dass man vielleicht auch sowas wie eine Prüfungsreihenfolge hat.
Okay, das ist gut.
Wenn der Angeklagte nicht kommt, Schritt 1 wäre zu gucken, ob man sich in einem Strafbefehlsverfahren befindet, nämlich in einem Strafbefehlsverfahren, was ja nur zur Hauptverhandlung führt, wenn der Angeklagte Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt hat. Sollte das so sein und der Angeklagte unentschuldigt nicht da sein? Ob er entschuldigt ist oder nicht, das kann nur der Vorsitzende mitteilen mit den Informationen, die ihm mitgeteilt worden sind von seiner Geschäftsstelle. Aber wenn es so ist, dass der Angeklagte ohne Angabe eines nachvollziehbaren Grundes der Hauptverhandlung ferngeblieben ist, dann kann man nur einen richtigen Antrag stellen, nämlich den Einspruch gegen den Strafbefehl zu verwerfen.
Das ist also eigentlich sehr dankbar fast, oder?
Man muss nur aufpassen, dass man in einem Strafbefehlsverfahren nicht irgendeinen anderen Antrag stellt. Würde man dann sonst natürlich auch wieder eingefangen kriegen, aber so gerade für den Auftakt beim ersten Verhandlungstag, da wäre es natürlich schön, wenn man dann auch direkt das Bullseye trifft und den richtigen Antrag stellt.
Wie lautet dann der Antrag? Ganz schlicht?
Ich beantrage den Einspruch zu verwerfen.
Zu verwerfen, ganz einfach. Ohne noch. Vorschriften müssen in solche Anträge nicht rein, ne?
Habe ich noch nie gehört, dass es da ein solches Erfordernis gäbe. Ja.
Das ist also das Dankbarste.
Das ist das Dankbarste, würde ich auch sagen. Und dann sind die anderen beiden Möglichkeiten, um da jetzt auch nicht zu viel Spannung aufzubauen, Möglichkeit 2 wäre, einen Strafbefehl zu beantragen. Das geht also dann, wenn es sich um ein normales, durch eine Anklage in Gang gesetztes Verfahren handelt. Oder die dritte Möglichkeit, man muss zu drastischeren Maßnahmen nach § 230 Absatz 2 greifen. Das sind also insgesamt diese drei Werkzeuge, die man da im Koffer hat. Wann mache ich jetzt Nummer 2, wann mache ich Nummer 3a oder Nummer 3b? Nummer 2, also die Beantragung eines Strafbefehls, die mache ich immer dann, wenn die Rechtsfolgen, die man mit dem Strafbefehl verhängen kann, für diesen Angeklagten auch passen. Mhm. Denn das, was wir mit dem Strafbefehl machen können, ist ja von den Rechtsfolgen eingeschränkt. Beispielsweise kann man eine Freiheitsstrafe nur bis zu einem Jahr und nur unter Aussetzung zur Bewährung mit einem Strafbefehl verhängen. Das heißt, wenn man mit seinem Ausbilder vorbesprochen hat, dass eine höhere Freiheitsstrafe oder eine niedrigere Freiheitsstrafe ohne Aussetzung zur Bewährung verhängt werden soll, dann ist dieses Mittel, die Beantragung eines Strafbefehls, nicht die richtige.
Mhm. Und die anderen zwei Möglichkeiten, die ich habe,
Nummer anderen drei? Anderen zwei Möglichkeiten, 3a wäre die Vorführung des Angeklagten zu beantragen und 3b wäre die Verhängung eines Haftbefehls gegen den Angeklagten wegen des Ausbleibens in der Hauptverhandlung zu verhängen.
Was ist der Unterschied, Henning?
Das ist wieder ein Stufenverhältnis, glaube ich, kann man ganz einfach sagen. Man kann in aller Regel jedenfalls nicht beim erstmaligen schuldhaften Ausbleiben des Angeklagten zur Hauptverhandlung direkt einen Haftbefehl gegen diesen beantragen. Jedenfalls nicht nach § 230 Absatz 2. Da muss, um die Verhältnismäßigkeitsgrundsätze zu wahren, zunächst die Vorführung beantragt werden. In jedem Fall ist, wenn man einen Antrag nach § 230 Absatz 2 stellt, für den Sitzungstag eigentlich klar, dass das Verfahren nicht mehr geführt werden kann. Manchmal mag es so sein, dass ein Vorsitzender da noch schnell die Polizei anruft und versucht, eine Vorführung für den Tag hinzubekommen, aber das dürfte auch eher die Ausnahme sein.
Genau, kannst du mal ganz kurz praktisch einfach sagen, was so eine Vorführung ist, was da passiert?
Ja, dann wird vom Gericht ein sogenannter Vorführungsbefehl erlassen und von der Polizei umgesetzt. Das heißt, es wird ein neuer Verhandlungstermin bestimmt und zu diesem Verhandlungstermin wird der Angeklagte, das liegt im Ermessen des Gerichts, möglicherweise auch geladen, vielleicht aber auch nicht geladen, damit er sich eben nicht für den Tag verstecken kann. Jedenfalls wird der Polizei dann ein Vorführungsbefehl erteilt und die Polizei hat durch diesen Vorführungsbefehl die Anordnung erhalten, den Angeklagten dem Gericht zuzuführen für den Tag.
Das heißt, rein praktisch, klingeln die um 6 Uhr morgens bei dem zu Hause
und
nehmen den mit.
Ich würde sagen, da verbietet es sich als Gericht der Polizei, da irgendwelche Vorgaben zu machen. Genauso möglich ist auch, dass die Polizei am Abend vorher bei dem auftaucht und sagt, also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sie sind am nächsten Tag pünktlich bei Gericht oder wenn ich da jetzt nicht eine sichere Erwartung bekomme oder wenn ich dann danach erfahre, dass sie es nicht gemacht haben, dann gibt es das nächste Mal drastischere Maßnahmen, so wie du das eben geschildert hast, ganz früh morgens überraschend da auftauchen, was natürlich auch bei den Nachbarn und der Familie für viel mehr Aufsehen sorgt. Ich glaube, das kann die Polizei besser einschätzen, bei welchem Angeklagten welches Mittel das Notwendige ist.
Genau, nur um einfach mal so ein bisschen eine konkrete Vorstellung zu haben, was da praktisch dann eigentlich abgeht, was das heißt, wenn so ein Vorführungsbefehl in der Welt ist. Okay, und ganz, ganz drastisches Mittel dann eben der Sitzungshaftbefehl.
Wenn also schon mal die Vorführung angeordnet wurde, das dürfte der regelmäßige Anwendungsfall sein und erfolglos war, weil die Polizei die Person dann nicht antreffen konnte, dann wird der Haftbefehl nach § 230 Absatz 2 zu beantragen sein. In beiden Fällen, Vorführung und Haftbefehl, ist es so, dass sich die Aufgabe des Sitzungsvertreters der Staatsanwaltschaft darin erschöpft, das zu sagen.
Okay, einfach.
Ja. Frau Vorsitzende, Herr Vorsitzender, ich beantrage die Vorführung zum nächsten Hauptverhandlungstermin. Ich beantrage gegen den Angeklagten einen Haftbefehl für den nächsten Hauptverhandlungstermin zu erlassen.
Und damit wäre dann die Sache an der Stelle beendet. Ohne Plädoyer.
Auch ohne Verhandlung.
Ohne nichts.
Auch irgendwas. Ja, genau. Aber vielleicht gehen wir noch einmal zu dem Strafbefehl zurück.
Ja.
Da ist je nachdem, was da im Ergebnis rauskommen soll, schon auch ein gewisser kommunikativer Prozess zwischen dem Gericht und dem Staatsanwalt vonnöten. Da ist es nicht so, dass man wie bei einem Plädoyer aufspringt und im Stehen dann einen Strafbefehl beantragt, sondern das ist etwas, was dann im schriftlichen Verfahren läuft.
Ah, gut zu wissen.
Dieses Strafbefehlsformular, das sollte eins sein, was sich auch in der Sitzungsakte befindet, aber nicht in jeder einzelnen Handakte, sondern in diesem Überordner, wo die einzelnen Handakten einsortiert sind. Da befindet sich ein entsprechendes Formular, was dann vom Sitzungsvertreter auszufüllen ist. Da steht drin, was man beantragt. Und was?
Also
da,
zum Beispiel eine Geldstrafe, machen wir es mal ganz
zum Beispiel
klassisch.
Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 30 Euro. Das kann man dann so da eintragen. Da empfehle ich aber auch, dass man da durchaus Rücksprache nimmt mit der Vorsitzenden, dem Vorsitzenden. Denn es bringt relativ wenig, dann einen Strafbefehlsantrag zu stellen, den das Gericht so gar nicht erlassen möchte, weil das eine andere Auffassung hat. Da ist es dann auch nicht untunlich, wenn man da einmal mit dem Gericht drüber spricht, auf welche Strafe man sich denn da natürlich nicht willkürlich, sondern unter Austausch von Argumenten verständigen.
Ja, genau. Das passiert in der Hauptverhandlung, nicht in irgendeinem Beratungszimmer, sondern ganz normal im Saal.
Was passiert dann da in aller Regel am Richtertisch?
Okay.
Denn es kann ja auch sein, dass man da alleine ist, dass nur Protokollkraft, Vorsitzender, Richter und man selbst da sind und dann bespricht man das einmal, was dabei rauskommt.
Und diesen Antrag, den fülle ich dann als Referendarin, Referendar aus und den gebe ich doch ab, ne?
Den gibt man dann dem Gericht und der wird dann zur Akte genommen.
Super.
Man selbst sollte sich dann notieren, was man beantragt hat, aber es ist dann ja auch das, was üblicherweise in dem Strafbefehl rauskommt. Das muss man dann aber in den Sitzungsberichten auch noch eintragen. Genau, und für den Fall, dass da ein unverteidigter Angeklagter nicht gekommen ist und man eine Bewährungsstrafe für erforderlich hält, dann muss man natürlich auch noch einen Pflichtverteidiger beiordnen lassen für das Einspruchsverfahren.
Okay, das muss ich also auch mit beantragen. Jetzt hast du schon gesagt, Pflichtverteidiger oder Verteidiger. Gilt das Vorgesagte denn auch alles, wenn wir die gleiche Situation haben, der Angeklagte kommt nicht, aber sein Verteidiger ist da?
Es mag da so althergebrachte Traditionen geben, dass man einen Strafbefehl nicht beantragt, wenn der Verteidiger daneben steht. Ich halte das aber für etwas, was nicht in Stein gemeißelt ist. Das heißt, das kann man durchaus dann auch mit dem Gericht, mit dem Verteidiger erörtern. Möglicherweise ist es ja auch im Interesse des Angeklagten oder der Angeklagten, dass die Sache ohne Hauptverhandlung zu Ende geht. Also von vornherein auszuschließen, dass ein Strafbefehl beantragt wird, nur weil ein Verteidiger vor Ort ist, ich würde sagen, das gebietet das nicht. Aber vielleicht kann man es ja einfach mal erörtern. Ob das noch in Betracht kommt.
Das, was du alles jetzt gesagt hast, die Möglichkeiten, wenn ein Angeklagter nicht erscheint vor Gericht, die Möglichkeiten und Werkzeuge, die man dann als Sitzungsvertreter hat, zeigt aber auch oder unterstreicht auch an der Stelle schon die aktive Rolle, die man da hat. Ja, also Mund aufmachen ist da schon auch das Gebot der Stunde.
Auf jeden Fall. Aber da kann man vielleicht auch einschränkend noch sagen, das ist etwas, was beim Strafrichter so häufig passiert, dass nämlich Angeklagte der Ladung nicht folgen, dass da vielleicht auch vom Gericht erwartet wird, dass man als Referendarin, als Referendar auch ungefähr weiß, welche Werkzeuge man da im Werkzeugkoffer hat. Dass man dann also nicht erst anfängt, laut zu überlegen, was denn da jetzt das Richtige ist.
Ja. Wer ja theoretisch auch nicht kommen kann, ist ein geladener Zeuge. Ja, also es wird die Sache aufgerufen und normalerweise müssen dann ja erstmal alle Beteiligten, also auch geladene Zeugen, eintreten. Was passiert denn dann? Werden die auch vorgeführt?
Wenn ein Zeuge nicht kommt, dann ist das Verfahren anders, als wenn der Angeklagte nicht da ist, vielleicht nicht schon in diesem Moment auch für den Tag gelaufen. Mhm. Da gibt es verschiedene Konstellationen. Ich meine, was Allgemeingültiges wird man dazu nicht sagen können. Wenn bei Aufruf der Sache jemand fehlt, in diesem Fall halt ein Zeuge, dann würde ich ein bisschen die Vorsitzende, den Vorsitzenden im Blick behalten, ob das etwas ist, was jetzt schon besprochen wird und durch einen Antrag der Staatsanwaltschaft zu einem Ergebnis gebracht werden soll, oder ob das was ist, was man auch noch ein bisschen nach hinten schieben kann. Denn ob ein Zeuge notwendig ist, um an diesem Tag zu einem verfahrensbeendenden Urteil zu kommen, das ist ja etwas, was man vielleicht auch erst am Ende einer Hauptverhandlung richtig einschätzen kann. Von daher, möglicherweise ist es auch so, dass man dann erstmal nichts machen muss. Man sollte sich nur auf seinem Notizzettel relativ weit unten irgendwo die Notiz machen, Zeuge XY fehlte, Antrag, Fragezeichen. Ja. Denn das ist das, worauf es am Ende hinausläuft als Staatsanwalt, als Staatsanwältin. Kann es so sein, dass man einen sogenannten Ordnungsgeldantrag stellen möchte gegen unentschuldigt ausgebliebene Zeugen?
Da beantragt man ein Ordnungsgeld in einer konkreten Höhe dann schon?
In Münster ist 150 Euro, glaube ich, so das, was man regelmäßig dann beantragt. Oder die ersatzweise Verhängung von Ordnungshaft.
Und wenn man der Auffassung nach der Hauptverhandlung ist, den Zeugen, den brauchen wir auf jeden Fall noch.
Ja, dann ist die Verhandlung mit dem Tag ja nicht beendet. Ja. Dann wird es einen Fortsetzungstermin geben, soweit das Gericht einen solchen zur Verfügung hat. Oder im schlimmsten Fall muss ausgesetzt werden und zu einem anderen Zeitpunkt, dann auch mit einem anderen Sitzungsvertreter, neu begonnen werden. Mhm. Beim Fortsetzungstermin ist man als Sitzungsvertreter regelmäßig dann auch wieder beteiligt und wird zu dem Termin wieder die Staatsanwaltschaft vertreten. Bei einem ausgesetzten Verfahren kommt jemand ganz anders.
Wir gehen jetzt mal davon aus, es sind alle da. Die Richterin, der Richter wird dann als allererstes wohl mal den Angeklagten, die Angeklagte anschauen und nach deren Personalien fragen, ob das also auch wirklich die Person ist, die angeklagt ist. Und wenn das passiert ist, dann kommt schon der erste große Teil, den ich als Sitzungsvertretung hinter mich bringen muss.
Ja.
Das Verlesen der Anklageschrift.
Ja. Das ist,
die Augen sind auf mich gerichtet.
Sagst du, spot on.
Spot on, genau.
So ein bisschen ist der Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft ja derjenige, der einen gewissen Rahmen gibt für die Hauptverhandlung. Ne? Zu Beginn Verlesung der Anklageschrift und dann ist man derjenige, der als erstes einen Schlussvortrag, also ein Plädoyer hält. Genau, dazwischen die Beweisaufnahme. Ja. Also, normalerweise wird einem das Wort erteilt von der Vorsitzenden, dem Vorsitzenden mit der Bitte, die Anklage zu verlesen. Dazu gehört es sich im Normalfall, dass man aufsteht und die Anklage vorträgt. Zuvor, hast du ja eben schon gesagt, sind die Personalien der Angeklagten, des Angeklagten schon erörtert worden, sodass die, die ja auch immer im Rubrum der Anklageschrift stehen, nicht nochmal vorgelesen werden müssen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt, Henning Barton wird angeklagt am so und so vielten und so weiter. Mhm. Oder man liest vor, Henning Barton, Personalien, wie soeben erörtert, wird angeklagt. Ja. Wie soeben erörtert, ist mit Sicherheit jetzt keine wesentliche Förmlichkeit. Ja. Wenn man das weglässt, ist es auch nicht schlimm. Ich meine aber, es hat sich überwiegend so eingebürgert, dass man das so ergänzt. Genau, und dann kann man die Anklageschrift verlesen. Wir können ja mal vom einfachen und vom Standardfall ausgehen. Man hat eine Anklageschrift vor sich liegen. Da ist dann immer vom Angeschuldigten oder von der Angeschuldigten die Rede. Das muss man ersetzen durch Angeklagten. Und sonst liest man das Abstraktum und das Konkretum vor und endet mit der Verlesung der angewandten Vorschriften. Die sind also noch Teil dessen, was man vorliest. Alles Weitere nicht.
Nicht mehr. Okay, das ist schon mal die Antwort auf die Frage eines Hörers oder einer Hörerin. Was muss ich denn bei der Anklage eigentlich vorlesen? Also alles bis zu den angewendeten Vorschriften. Nur als Erinnerung, warum das eigentlich nochmal so ist, dass in der Anklageschrift von dem Angeschuldigten, der Angeschuldigten die Rede ist. Das hängt ja mit dem Zeitpunkt der Erstellung der Anklageschrift zusammen. Die Anklageschrift geht zu Gericht und dann befinden wir uns im sogenannten Zwischenverfahren. Da wechselt der Begriff von Beschuldigter, Beschuldigte, so hieß es noch im Ermittlungsverfahren, dann zu Angeschuldigter, Angeschuldigte. Und im Zeitpunkt der Hauptverhandlung, da ist ja die Anklageschrift notwendigerweise schon zur Hauptverhandlung zugelassen. Das Hauptverfahren ist eröffnet und ab da, ab diesem Zeitpunkt heißt dann derjenige Angeklagter oder Angeklagte. Ne? Daran hängt das einfach, dass ich das austauschen muss.
So ist es.
Was muss ich denn verlesen, wenn ich den Fall habe, dass ich keine Anklageschrift habe, sondern wir sitzen da, weil der Angeklagte Einspruch gegen seinen Strafbefehl eingelegt hat?
Das ist ein bisschen komplizierter und etwas, was man sich vielleicht auch schon zu Hause überlegen möchte vor der ersten Sitzung. Und dazu gilt, dass die Handakte und alle da drin befindlichen Papiere für den Zeitpunkt der Sitzungsvertretung dem Sitzungsvertreter gehören. Damit will ich sagen, man darf da auch mit einem Bleistift drin rummalen, denn die wesentlichen, die unterschriebenen Urkunden, die befinden sich natürlich in der Ermittlungsakte. Bei einem Strafbefehl ist es so, dass dieser in der direkten Anrede formuliert ist, also im Behördensprech. Mhm. Ja. Sie werden beschuldigt, etwas getan zu haben. Das heißt, das muss man umdrehen, um es so zu formulieren, wie es in einer Anklageschrift üblich ist. Mhm. Man muss also immer aus der direkten Anrede dann einen Satz machen, in dem über den Angeklagten in der dritten Person geredet wird. Das ist das Erste. Und das andere ist, dass die Struktur eines Strafbefehls anders ist. Der beginnt nämlich schon mit der Rechtsfolge. Die verlesen wir aber natürlich nicht, wenn wir eine Anklageschrift in einer Hauptverhandlung verlesen und deswegen auch nicht, wenn nach Einspruch gegen einen Strafbefehl aus dem Strafbefehlsantrag letztlich wieder sowas wie eine Anklage wird. Denn eine Hauptverhandlung ist dann eben durchzuführen. Da muss man also orientiert an dem normalen Muster einer Anklageschrift die einzelnen Elemente des Strafbefehls in die richtige Reihenfolge bringen und auch sich immer wieder vor Augen führen. Es geht los mit dem Abstraktum. Also Henning Barton wird angeklagt am in Und dann kommt der weitere Teil des Abstraktums unter Nennung der Tatbestandsmerkmale und daran anschließend das Konkretum, was eingeleitet wird durch dem Angeklagten, wird Folgendes zur Last gelegt.
Also da kann ich mich an der Anklageschrift, an einem Muster orientieren und dann bastel ich das vielleicht im Vorhinein schon mal in der Vorbereitung zu Hause um.
Korrekt. Und ganz gerne wird dabei vergessen, dass dann zum Ende des Konkretums auch wiederum die Liste der angewendeten Vorschriften zu nennen ist. Die ist dann im Strafbefehl auch nochmal ganz woanders. Die muss man sich da also nochmal hinschieben.
Okay, gut. Also das wäre vielleicht wirklich mal so ein Punkt, den ich zu Hause einmal vorbereiten kann. Dann habe ich noch eine Frage bekommen, und zwar, wie verlese ich denn verbundene Anklageschriften? Tja.
Bei verbundenen Anklageschriften ist es, glaube ich, wichtig, dass alle Zuhörer die Chance haben, nachzuvollziehen, welche Anklageschrift man gerade verliest. Das heißt, zu dem, was wir eben gesagt haben, zu dem Standardfall, man verliest die Anklageschrift der Reihe nach bis zur Liste der angewendeten Vorschriften, kommt hinzu, dass man vor der Verlesung einer Anklageschrift sagt, ich verlese jetzt die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Münster mit dem Aktenzeichen sowieso JS vom so und so vielten. Nachdem ich dann das Aktenzeichen und das Datum genannt habe, kann ich dann ganz normal das Abstraktum wieder vorlesen und die Anklageschrift auch weiter vorlesen.
Okay, bis zu den angewendeten Vorschriften, wie immer?
In jedem Fall.
Und dann fange ich mit der nächsten Anklageschrift an.
Dann sage ich, ich mache jetzt weiter mit der Anklageschrift sowieso JS vom so und so.
Ja, das heißt, ich muss also nichts Kuddelmuddel machen, sondern separat jede Anklageschrift für sich.
Genau, und ich glaube, am meisten Sinn macht das chronologisch nach dem Datum der Anklageschriften, die zu sortieren.
Okay.
Das ist, jetzt reden wir aber wirklich über Fälle, in denen es 5, 6, 7, 8, 9 Anklagen gegen eine Person gibt. Wenn das 2 sind, dann kann man das ja auch anders nachvollziehen. Aber Chronologie ist ja eigentlich immer nachvollziehbar für alle.
Ja. Okay, cool. Ich habe das also alles vorgelesen. Ich setze mich wieder hin, habe den ersten Teil geschafft.
Ich zücke den Bleistift und bin bereit, jetzt mitzuschreiben.
Genau, große Ohren, große Augen, was jetzt alles so passiert. Als erstes wird der Vorsitzende Richter, die Vorsitzende Richterin den Angeklagten vernehmen. Typischerweise wahrscheinlich mit seinen persönlichen Verhältnissen. So habe ich es jedenfalls als Strafrichterin gemacht. Wobei, ja, ihr guckt schon so, das muss ja nicht unbedingt direkt passieren.
Am Amtsgericht ist es auch sehr häufig so, dass schon bei der Befragung zu den Personalien schon einiges abgefragt wird.
Also sowas wie verheiratet und so. Ne?
Da wird auch schon mal gefragt, als was arbeiten Sie denn und wie viel verdienen Sie denn? Das ist jetzt nicht lege artis, muss man sagen. Es geht im Normalfall aber auch nichts kaputt. Vielleicht kann man an diesem Stück etwas darüber lernen, wie sich eine Referendarin, ein Referendar im Sitzungssaal zu verhalten hat. Natürlich höflich, natürlich auch respektvoll, aber auch in gewisser Weise aktiv natürlich. Denn man ist ja ein wichtiger Verfahrensbeteiligter. Aber eine gewisse Zurückhaltung dürfte hier auch gefragt sein. Denn wenn es eben so üblich ist, an diesem Amtsgericht schon zu diesem Zeitpunkt, also insbesondere vor einer Belehrung über das Schweigerecht, den Angeklagten darüber zu befragen, was er denn monatlich verdient, dann hat man das auch in dem Fall so hinzunehmen. Sich jetzt da aufzuspielen an dieser Stelle und dem Vorsitzenden in seine Befragung reinzugrätschen, würde ich dafür den falschen Weg halten.
Erste Frage, wo würde das denn üblicherweise oder de lege artis gemacht werden, wenn du das jetzt so einschränkst?
Nach einer Belehrung.
Nach einer Belehrung.
Zu dem Zeitpunkt, wo der Vorsitzende überprüft, ob der Angeklagte, der im Sitzungssaal erschienen ist, auch die Person ist, die angeklagt werden sollte. Zu dem Zeitpunkt ist der Angeklagte verpflichtet, alle Angaben zu seiner Person zu nennen, die sich aus § 111 Ordnungswidrigkeitengesetz ergeben. Dazu gehört beispielsweise auch sowas wie der Beruf.
Ja.
Es gehört dazu aber natürlich nicht das monatliche Einkommen einer Familie. Es gehört dazu auch nicht, wie viele Kinder man hat. All das sind Angaben, die über die Personalien hinausgehend die Person des Angeklagten betreffen. Und das sind solche Fragen, die man eigentlich erst nach der Belehrung des Angeklagten über sein Schweigerecht stellen kann.
Das heißt, theoretisch muss er sie nicht beantworten.
Richtig.
Ja. Henning, vielleicht können wir uns mal kurz über die Rolle der Sitzungsvertretung und über das Verhalten im Sitzungssaal einmal unterhalten. Ja, klär uns doch mal auf, was denn eigentlich jetzt übergeordnet meine Rolle ist und wie ich auftreten muss. Was wird denn von mir erwartet? Du hast vorhin ganz zu Beginn einmal gesagt, dass ich da rumlaufen muss im Sitzungssaal. Das ist nicht die Rolle, die ich einnehme, oder?
Während des Plädoyers rumlaufen. Ja. Nein, bitte nicht. Genau.
Oder vielleicht auch während der Anklageschrift. Manche haben ja so einen Bewegungsdrang.
Ja, bloß immer hinter dem Tischchen, was einem zugewiesen ist, sitzen bleiben oder stehen bleiben, ja, für den Fall, dass man etwas vorträgt. Ich glaube, wenn man das mal so ganz allgemein sagen möchte, man tritt da als Vertreter des Staates auf. Man tritt da als Vertreter einer Behörde auf, die sich selbst als die neutralste Behörde der Welt bezeichnen würde. Mhm. Von daher würde ich sagen, das muss sich auch in dem Auftreten widerspiegeln.
Ja.
Wichtigste und oberste Marschroute ist da, dass man respektvoll jedem gegenüber, ja, auftritt. Man möchte ja selbst auch respektvoll behandelt werden und deswegen ist es wichtig, dass man Gericht und Angeklagtem und anderen professionellen Verfahrensbeteiligten, Zuschauern und Presse gegenüber immer, ich würde sagen, beanstandungsfrei, respektvoll auftritt. Mhm. Es gibt keine Person, der man von vornherein respektlos gegenübertreten sollte. Punkt.
Ja.
Aber ich glaube, das ist auch eine Regel, das habe ich jetzt der Vollständigkeit halber gesagt, aber das versteht sich eigentlich auch von selbst.
Ich denke auch, das dürfte eine Selbstverständlichkeit sein.
Dann kommen die schwierigeren Sachen. Es wird natürlich von einem erwartet, dass man auch höflich auftritt, aber es ist auch nicht Aufgabe eines Referendars, jetzt ehrfürchtig vor dem Gericht oder vor einem Verteidiger aufzutreten. Die Aufgabe wurde einem übertragen, die Aufgabe wird einem zugetraut, dann kann man da auch mit einem gewissen Selbstvertrauen in die Sache reingehen. Man muss jetzt sich nicht kleiner machen, als man ist. Ich finde auch, dass man als Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft aktiv an dieser Hauptverhandlung mitwirken kann. Aber man darf natürlich weder besserwisserisch auftreten, noch darf man versuchen, die Hauptverhandlung selbst zu steuern.
Ja.
Man hat da eine Rolle im System und wenn man an der Reihe ist, dann darf man diese Rolle auch aktiv wahrnehmen. Aber es ist mit Sicherheit nicht die Aufgabe eines Referendars, die Sitzungsführung der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden zu beeinflussen. Da sollte man, glaube ich, sich zurückhalten und so wie § 238 StPO das vorsieht, den Vorsitzenden die Arbeit überlassen, die Sitzung zu leiten. Aber wenn der Vorsitzende fertig ist mit der Befragung des Angeklagten, wenn der Vorsitzende die Befragung eines Zeugen beendet hat, dann geht das Fragerecht über auf den Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft und alle Fragen, die man dann hat, die sollte man dann auch erörtern.
Also höflich, bestimmt in angemessener Art und Weise. Dazu gehört, finde ich auch, dass man in einer angemessenen Lautstärke spricht.
Richtig.
Dass man die Menschen, mit denen man da spricht, anschaut, also nicht sich hinter seinen Notizen irgendwie vergraben.
Ja, und zu respektvollem Umgang gehört auch dazu, dass man die Person mit Namen ansprechen kann. Dass man nicht sagt, Herr, und
Angeklagter.
Dann guckt man nochmal schnell in den Zettel und dann sagt man am Ende doch Herr Angeklagter, sondern die Person, um die es da geht, den Namen, den hat man am Anfang gehört, den kannte man auch schon vorher von seinem Sitzungszettel, den sollte man für den Moment drauf haben. Für Zeugen ganz genauso.
Ja.
Es ist einfach kein guter Start in eine Befragung, wenn man erstmal rumstottern muss, um den richtigen Namen zu finden.
Für die Leute, die da sitzen, geht es ja auch regelmäßig und eigentlich in jedem Fall um etwas. Also und insbesondere für die Angeklagten. Ne? Also das ist schon eine herausgehobene Situation, die man hoffentlich nie und wenn dann nur ganz wenig im Leben hat. Und auch Zeugen, für die ist es häufig das allererste Mal, dass sie vor Gericht erscheinen müssen. Das heißt, sie sind aufgeregt und dann ist es umso besser, wenn man sie mit Namen ansprechen kann.
Und wenn wir jetzt mal ganz idealistisch reden wollen, am Ende geht es natürlich auch darum, Rechtsfrieden herzustellen. Ja. Und ich glaube, Rechtsfrieden kann man vor allem dann herstellen, wenn sich alle Leute abgeholt und ernst genommen und respektvoll behandelt fühlen.
Ja.
Und da gehört es dazu, dass man sich für diese paar Minuten die Namen auch drauf schafft.
Ich würde gerne die Stelle jetzt hier einmal nutzen und an euch da draußen appellieren. Ihr seid in dem Moment Vertreter des Rechtsstaats und der Justiz. Und ich glaube, es ist uns allen daran gelegen, dass wir da ein ordentliches Bild abgeben und dass die Bürgerinnen und Bürger Vertrauen in den Rechtsstaat haben. Und dazu gehört das alles, was du gesagt hast.
Das ist total.
Das trägt dazu bei.
Total wichtig. Je mehr der Rechtsstaat von bestimmten Akteuren in Zweifel gestellt wird, desto wichtiger ist, dass jeder Einzelne, der am Rechtsstaat mitwirkt, zeigt, dass man diesem Staat vertrauen kann bei dem, was er in der Justiz macht.
Ja.
Jetzt habe ich ja eben gesagt, dass es wichtig ist, dass man als Referendar seine Rolle auch aktiv auslebt und die Fragen, die sich aufdrängen, auch noch stellt. Vielleicht ist aber auch wichtig zu sagen, was man nicht machen sollte. Und Was man nicht machen sollte, weil es nämlich prozessual auch unzulässig ist, ist Fragen zu wiederholen, die bereits gestellt wurden. Das ist etwas, was mir regelmäßig gespiegelt wird von den Kolleginnen und Kollegen am Amtsgericht, dass Referendare ihre Aufgabe bei der Befragung von Zeugen dadurch wahrnehmen, dass sie Fragen wiederholen, die bereits gestellt wurden, eingeleitet mit, habe ich das richtig verstanden, das und so weiter. Mhm. Das ist zum einen eine Suggestivfrage. Habe ich das richtig verstanden, das? Darauf antwortet man mit Ja oder Nein. Hochgradig suggestiv, so stellt man keine Fragen, erstens. Und zweitens, man offenbart damit ja schon, dass eine Frage bereits gestellt wurde und beantwortet wurde. Wenn man es streng auslegt, könnte die Vorsitzende der Vorsitzende reingrätschen und sagen, die Frage ist gestellt und beantwortet, die nächste Frage bitte. Und das sind einfach Situationen, in die man nicht kommen möchte. Es kann aber ja durchaus mal passieren, dass es in der Hauptverhandlung so schnell geht und man so viele Sachen mitschreiben möchte, dass man nicht hinterherkommt. Mhm. Dann bietet es sich aber an, in dem Moment vielleicht einmal die Vorsitzende, den Vorsitzenden bei der Befragung zu unterbrechen und zu sagen, das habe ich gerade nicht mitbekommen. Was hat der Zeuge auf die Frage geantwortet? Da wird ja niemand sagen, na, die Frage ist gestellt und beantwortet, wiederholt das jetzt nicht. Da geht es ja um ein rein akustisches Problem. Mhm. Wenn man das aber 20 Minuten später nochmal aufmacht, dieses Thema, dann läuft man Gefahr, dass man sich im Kreis dreht und dass die Hauptverhandlung nicht zu Ende geht. Das heißt, Wiederholungsfragen nicht stellen und Fragen bitte nicht suggestiv stellen.
Ja. Das ist sowieso furchtbar wichtig, ne, dass man das einmal lernt und sich da immer selbst nicht nur bemüht, also dass man das immer selbst auf dem Schirm hat. Wir erinnern uns nochmal an den Deutschunterricht. Offene Fragen, ne?
Offene Fragen.
Offene Fragen, W-Fragen. Das gilt also sowohl für den Angeklagten als auch für Zeugen, die ich nachher vernehmen muss.
So ist es.
Ja. Okay, also wir kommen jetzt von der Vernehmung des Angeklagten. Da kann ja Folgendes passieren. Also das sollte ja klar sein. Entweder er schweigt, er macht von seinem Schweigerecht Gebrauch, wenn es um die Sache geht, oder aber er lässt sich ein und dann schreibe ich fleißig alles mit, was er dazu zu dem Sachverhalt sagt. Und nur um das einmal plastisch zu machen, der erzählt erstmal, in aller Regel würde die Vorsitzende, der Vorsitzende auch die Verhandlung ja so leiten, ihn sie erstmal erzählen zu lassen. Und dann hat die Vorsitzende, der Vorsitzende Fragen und dann geht das Fragerecht irgendwann über, ne? Und da grätschen wir auch mit Ausnahme dessen, was du jetzt gerade gesagt hast, auch nicht rein, sondern da warten wir ab, bis uns das Wort erteilt wird.
Korrekt.
Ja. Okay, wenn der Angeklagte sozusagen abgefrühstückt ist, dann kommt das Herzstück einer jeden Hauptverhandlung, so nennt man das, die Beweisaufnahme startet dann. Und da kann jetzt alles kommen, was wir so als Beweise kennen, ne?
Kann aber auch schon mit der Einlassung des Angeklagten beendet sein.
Ah, ja.
Dann, wenn der Angeklagte das einräumt, was ihm vorgeworfen wird, wenn das Geständnis plausibel erscheint, in den meisten Fällen dürfte das plausibel sein, weil warum sollte sich jemand selbst beschuldigen, dann braucht es auch keine weitere Beweisaufnahme. Dann werden vielleicht noch die Vorstrafen erörtert durch Verlesung des Bundeszentralregisterauszugs oder Schadenssummen festgestellt. Aber das ist dann keine Beweisaufnahme, die die Vernehmung von vielen Zeugen erforderlich machen würde. Am Amtsgericht, beim Strafrichter, wenn jemand einer Trunkenheitsfahrt beschuldigt wird und am Anfang den Kopf auf den Tisch legt und sagt, ja, es stimmt, ich bin da betrunken, Auto gefahren. Was soll man dann noch eine große Beweisaufnahme machen? Dann wird vielleicht noch ein Gutachten verlesen, aus dem sich die Blutalkoholkonzentration ergibt. Vorstrafen werden verlesen und dann ist die Beweisaufnahme nach wenigen Minuten auch vorbei.
Ja, das, was du jetzt andeutest, ist so ein bisschen, man hat vielleicht, wenn man da noch keine Erfahrung hat, so ein Riesenbild von einer mehrstündigen Verhandlung vor Augen, wie man das aus dem Fernsehen kennt. Barbara Salisch schlief, glaube ich, eine Stunde auf RTL. Das entspricht vielleicht auch nicht sehr der Realität.
Das sieht man aber ja auch eigentlich schon, wenn man zur Vorbereitung der Sitzung die Sitzungsrolle anguckt. Ja. Da sind nämlich Termine für 9 Uhr, 9.15 Uhr, 9.30 Uhr eingetragen im Normalfall. Und dann weiß man schon,
wie der Hase läuft. Das geht, kann recht zackig gehen alles.
Ja, in der Regel tut es das.
Ja. Und wenn es mal nicht zackig geht und wir steigen richtig in eine Beweisaufnahme ein, dann haben wir alle Beweismittel, die wir so kennen, also Saputz, alle Beweismittel, die wir so kennen. Nein.
Sagutz,
ja, stimmt. Also warte mal, kriegen wir das zusammen? Sachverständige, Augenschein,
Wie Geständnis. Kein richtiges Beweismittel, aber dafür steht's.
Genau, und dann Urkunden und die Zeugen. Ja, genau.
Cool.
Ja, Zeugenvernehmung ist immer ganz, ganz spannend, fand ich jedenfalls auch am Amtsgericht. Ja, ich fand das spannend. Vielleicht auch an mein Vergangenheits-Ich appelliert und auch an mein jetziges Ich. Kritisch sein, hinreichend, ausreichend kritisch sein, auch mit Zeugenaussagen.
Natürlich, aber das ist auch eine ganz schwere Aufgabe, die man sich da selbst stellt. Denn ich erinnere nochmal daran, man kennt ja die Akte gar nicht.
Ja, ja.
Das sind ja wirklich fremde Leute. Man weiß noch gar nicht, außer vielleicht den Namen des Geschädigten, wenn es jetzt um eine Körperverletzung beispielsweise geht, dann hat man den schon mal in der Anklageschrift gelesen. Dann weiß man ungefähr, was die Rolle da in dem Verfahren ist. Aber von den meisten anderen Leuten wird man das nicht wissen. Ja. Dann wird der Zeuge Meier reingerufen und man selbst kann erstmal schon innerlich ein Fragezeichen dahinter machen. Was hat der mit der Sache eigentlich zu tun? Das wird man dann im Normalfall ganz schnell durch die Befragung des Gerichts erkennen können. Aber man sollte mit einem gesunden Maß an Kritik daran gehen, insbesondere wenn man feststellt, dass die Zeugin, der Zeuge auch ein eigenes Interesse am Ausgang dieses Verfahrens haben könnte, weil die Person dem Angeklagten sehr nahe steht oder sehr feindlich gegenübersteht. Aber für alle anderen Zeugen gilt auch erstmal, die sind da vor Gericht, dann darf man auch durchaus erwarten, dass sie da die Wahrheit sagen.
Ja, genau. Also nicht, dass das jetzt in den falschen Hals gerät. Davon dürfen wir auch erstmal ausgehen. Die haben ja auch die Belehrung hoffentlich verstanden. Aber man darf auch kritisch sein.
Muss man insbesondere bei der Bewertung dann zum Schluss.
Genau.
Denn auch Zeugen, die die Wahrheit sagen wollen, können sich natürlich irren.
Ja. Und da hilft euch vielleicht hoffentlich schon das Wissen aus der ersten Station. Zeugen gibt es ja auch im Zivilprozess und hoffentlich habt ihr da schon etwas von den sogenannten Realkennzeichen gehört. Die kann man auch hier sich nochmal vielleicht vorher anschauen. Was sind denn so Dinge, die mir dabei helfen, eine Aussage zu würdigen, ob das so der Wahrheit entspricht oder nicht? Da machen wir jetzt einen Punkt. Ich verweise auch gerne auf die Beweiswürdigungsfolge von Christoph Spielmann und Christian. Da geht es auch nochmal um Realkennzeichen. Da könnt ihr euch nochmal so Tipps und Tricks. Das, was für Klausuren gilt, das gilt auch im echten Leben. Aktive Rolle. Henning, wird denn von mir erwartet, dass ich Fragen stelle als Referendar?
Klares Nein.
Mhm.
Ich glaube, das erleben wir auch in unserem Berufsalltag in Sitzungen am Landgericht. Aber genauso ist das auch am Amtsgericht so. Der Vorsitzende wird die Akten am besten kennen und wird deswegen wissen, worauf es ankommt. Das heißt, die Fragen, die für dieses Verfahren entscheidend sind, die sind in aller Regel die Fragen, die auch durch das Gericht bereits gestellt wurden und dann im Normalfall natürlich auch beantwortet worden sind. Regelmäßig dürfte es vorkommen, dass man als Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft sich dafür bedankt, dass man das Fragerecht jetzt übertragen bekommen hat, aber keine Fragen hat. Die Güte einer Sitzungsvertretung hängt auf gar keinen Fall davon ab, dass man sich noch so und so viele Fragen aus dem Mund geschraubt hat, denn darum geht es nicht.
Genau, man würde dann einfach antworten, danke, keine weiteren Fragen oder so etwas. Und auch nochmal, um das zu betonen, natürlich hat man eine aktive Rolle drin, aber ihr werdet da nicht geprüft. Es gibt da keine Beurteilung für. Also es kommt nicht darauf an, noch irgendeine besonders kluge Frage zu stellen. Klar, was einem noch irgendwie einfällt oder auffällt, das auf jeden Fall. Aber das ist es meistens auch. Das Argument, der Vorsitzende kennt die Akten und weiß, worauf es ankommt, das ist da der Maßstab eigentlich, ja. Das war die Beweisaufnahme, die dann möglicherweise recht schnell beendet ist. Möglicherweise dauert sie auch ein bisschen, weil vielleicht sogar sehr viele Zeugen geladen sind. Auch darauf kann man sich aber im Vorhinein einstellen, weil man ja weiß, wer da so kommt. Und man macht sich da fleißig Notizen zu. Und nach dieser Beweisaufnahme werden sich manchmal ein paar Fragen stellen. Sowas wie, kommt eine Einstellung in Betracht? Oder muss ich jetzt gleich plädieren? Und wie geht das alles? Weil wir aber schon eine ganze Zeit lang jetzt aufnehmen und weil das so die Höhepunkte eigentlich der aktiven Rolle, die man da hat, sind, haben wir uns jetzt überlegt, dass wir es an dieser Stelle erstmal belassen, also so den regelmäßigen Hauptverhandlungstag ja jetzt einmal geschildert haben und uns die Höhepunkte des Ganzen aufbewahren für eine zweite Folge, die wir jetzt gleich im Anschluss aufnehmen und die du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dann in der nächsten Woche hören kannst. Ich hoffe, dir hat es gefallen, Henning.
Vielen Dank für die spannende Unterhaltung mit dir, Anna.
Vielen Dank und ich hoffe, du hast jetzt schon ganz, ganz viel Lust, deine erste Sitzungsvertretung anzugehen. Vielleicht ist es sogar weniger kompliziert, als du dir denkst. In diesem Sinne hoffe ich, dass du unsere Folge heute lehrreich und vielleicht ein wenig interessant gefunden hast. Alle hier geäußerten Ansichten sind nur unsere persönlichen Ansichten und insbesondere keine offiziellen Standpunkte der Justizprüfungsämter. RefPod ist eine Produktion des Oberlandesgerichts Hamm. Wir hören uns dann hoffentlich in der nächsten Folge, wenn es um die Plädoyers geht, und verabschieden uns bis dahin. Tschüss!
Tschüss!